Nein, ein guter Mann oder eine gute Frau zu werden, das ist die Aufgabe einer Praxis und nicht eines Geschenkes. Es ist uns durch die Kultur nicht geschenkt, und indem Platon in seiner Philosophie die Götter an diese Stelle setzt, versucht er, dem Menschen das Werden zu nehmen und durch ein statisches Sein zu ersetzen, nämlich durch die Gabe der Götter. Die Gabe der Götter kannst vergessen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist ein alter Bauernspruch, und der ist sehr, sehr schlau. Was bedeutet das jetzt auf die Diskussion um die schlechten und um die guten Zustände? Auf diese Diskussion hin haben die Griechen gesagt, gute Zustände sind solche des eigenen Lebens, schlechte Zustände sind solche, wo ich das Eigentum eines anderen bin. Und damit haben wir in der abendländischen Diskussion eine Tür geöffnet. Niemand wollte in der Arete, in der Tüchtigkeit seines Lebens, Arete kommt von Aristoi, das hieß ursprünglich die Besten, aber nicht die Aristokraten waren die Besten. Die haben sich das später nur angeeignet, wo dann auch der Begriff Aristokratie eigentlich von Aristoi sich ableitet. Die Besten waren diejenigen, die in der Lage waren, aus ihrem Leben heraus durch eigene Leistung das Gute zu machen und keine Diener Daulos zu werden. Das war das Schrecklichste, was einem Griechen passieren konnte, dass er Sklave wird. Und wenn Sie heute nach Griechenland fahren, werden Sie immer noch auf eine Mentalität stoßen der Selbstständigkeit, des Selbstbewusstseins. Wir sind etwas wirklich Besseres. Warum nicht? Unwürdige Zustände wollten die Einwanderer nicht erleben, und bei dem Wort unwürdig und unwürdig sein kommen wir wieder auf den Grundsatz unseres Grundgesetzes, würdig. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steckt also auch schon in dieser Grundstruktur drin, nicht Diener, sondern Eigentümer zu sein, nicht Sklave, der Besitz eines anderen war, sondern nicht angetastet zu werden. Die Würde als ein Normalzustand ist aber, und das ist das Problem, ein Vorsorgezustand. Die Würde ist uns nicht geschenkt. Wir müssen auch um die Würde immer fechten, streiten, und das müssen wir mit den Machtmenschen tun. Ich habe das letzte Mal mit dem klassischen Satz des Thrasymachos, das Wesen der Tyrannis ist sozusagen, die Gerechtigkeit ist der Vorteil des Stärkeren, das ist das Problem der Tyrannis. Und das Wesen der Demokratie ist der Kampf gegen die Tyrannis. Wir kommen jetzt zur Frage der Erfindung von Gemeinschaften. Was heißt Politik eigentlich? Politik heißt ursprünglich in Griechenland Verfassungsgemeinschaft. Warum? Der Aristoteles, der sammelt in seiner Politik ganz, ganz viele Verfassungen. Ta politika heißt genau übersetzt, was die Stadt angeht. Aber was die Stadt angeht, ist, wie die Stadt organisiert ist und wie die Stadt ihre Organisationsform, ihre Eigentumsgesellschaft der Bürger gegen die Besitzgesellschaft des Adels abgrenzt. Und dabei sind drei Städte wesentlich geworden für diese Entwicklung. Ephesus, wo Heraklit lebte, Athen, wo Sokrates, Platon und Aristoteles lebte, und dann später Alexandria. Das war dann nur noch eine Verwaltungsstadt innerhalb des hellenistischen Reiches der ägyptischen Polypmäer. Jetzt komme ich Verfassungsgemeinschaft, Vertragsgesellschaft. Auf dieses Wesentliche nochmal zurück. Das heißt, das Recht und die Verfahrensweisen sind unterschiedlich. Das Recht, sich selbst eine Verfassung zu geben in der Gemeinschaft, Der Verfassungsgeber steht mit der Vertragsgesellschaft, der Besitzer, in einem kolossalen und fundamentalen Gegensatz, der sich durch unsere gesamte Kulturgeschichte wie eine unsichtbare Wand zieht. Auf das möchte ich Sie jetzt eben aufmerksam machen. Eigentum und Eigensinn und Verfassung und Selbstständigkeit und Souveränität ist das eine, und der Besitz und die Vertragsgesellschaft, dass einer Verträge schließt und dass diese Verträge, wie Moses mit Jahwe am Berge Sinai einen Vertrag geschlossen hat, und der wurde gegeben, und das war kein Gesetz, und dort entstand Moral. Während immer dann, wenn die Bürger sich selber Gesetze geben, Ethik entsteht. Das ist der große Gegensatz übrigens auch von Moral und Ethik. Ethik ist Selbstgesetzgebung, Moral ist geschenkte Gesetze und Verordnungen von göttlichen Systemen, die natürlich eigentlich menschliche Erfindungen sind, von Clangesellschaften und von der Aristokratie. Also immer wieder auch möchte ich Sie auf diese Grundstruktur hinweisen, dass wir in der Demokratie, in der entwickelsten Gesellschaft strukturell stehen, was aber nicht bedeutet, dass wir in dieser Kultur nicht wieder zurückfallen können auf den Status von neofeudalen und neoklösterlichen Systemen, wie das jetzt in der ehemaligen Sowjetunion in Russland passiert unter Putin und in China unter dem kapitalistischen Kommunismus. Das sind für mich Rückfallgesellschaften, strukturelle Rückfälle in unsere Vorgeschichte, und das ist, was unsere Aufgabe besteht darin, dass wir diese Rückfälle verhindern müssen. Wie können wir diese Rückfälle verhindern? Es geht nur dadurch, dass wir das Wesen des Fortschritts verstehen, nicht als eines Fortschrittes der Technik, nicht als eines Fortschrittes des Wohlstandes. Aber jetzt geht es zunächst mal um das Wesen des Streites. Wir müssen lernen, das habe ich am Anfang schon gesagt, zu streiten. Wenn man eine Streitfrage aufwirft, das sagen die Tragiker in Griechenland, kommt man auf das Thema Problema. Eine Streitfrage aufwerfen heißt, ein Problem aufwerfen oder von einem Problem angestoßen zu sein. Problema heißt also, woran man sich stößt, was einen aufregt, womit man nicht einverstanden ist und so weiter. Die Streitfrage ist also problematisch und es entsteht im Streit ein Polemos. Wir sagen Polemik. Dieses Wort Polemik geht auf Griechenland zurück. Und in Griechenland hat man verstanden, in der alten Auseinandersetzung zwischen Demokratie und der vorhergehenden Königsherrschaft oder adeligen Herrschaft, dass das eine Differenz von Streit und Krieg ist. So heißt also Polemos streiten. Und wenn man nicht richtig streitet, dann kommt man in den Krieg, Bürgerkrieg. Und dann kommt es zu diesem immer wieder diskutierten Satz von Heraklit. Und der heißt in der Übersetzung von Capelle in den Vorsokratikern, der Kampf. Polemos ist der Vater von allem, der König von allem. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu freien. Das heißt also, der Polemos übersetzt das fälschlicherweise mit Kampf. In Wahrheit heißt es Streit. Der Streit ist der Vater aller Dinge, nicht der Kampf. Aber Polemos, auch in unserer kulturellen Weitergabe, ist selbstverständlich mit Polemik, mit dem Wort und mit dem Streit verbunden. Also die Abstimmung auf der Agora, die Neugründung und die Weiterentwicklung, Weitergründung von Polis, also das Hinausgehen der Griechen. Immer dann, wenn die eine Stadt gegründet haben, haben sie sich um die Verfassung, die diese Stadt haben sollte, gestritten und es wurde eine Verfassung geschrieben. Warum ist das so wichtig, auf diesen Satz des Heraklit einzugehen? Weil dieser Satz im Prinzip die Scheidelinie ist, an der man sehr gut demonstrieren kann, was Verfassungsgemeinschaft und was Vertragsgesellschaft ist. Die Verfassungsgemeinschaft muss den Polemos als eine Auseinandersetzung um eine gute Verfassung und die innere Verfassung der Demokratie verstehen. Im 19. Jahrhundert hat man diesen Satz benutzt, um die Besitzgesellschaft als eine Vertragsgesellschaft zu stabilisieren. Und da hieß der Satz in der Übersetzung völlig falsch immer, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Mit diesem Satz hat die wilhelminische Kriegspropaganda den Ersten Weltkrieg legitimiert. Der stand ganz oben. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und wenn das der Heraklit schon gesagt hat, ja, dann ist das die Wurzel der Zivilisation und der Kultur. Und jedes Mittel des Nationalstaates ist Recht, die gottgegebene Ordnung gegen die feindlichen Nationen durchzusetzen. Aber das ist natürlich auch für jede feindliche Nation derselbe Grundsatz, wenn er in dieser Form formuliert ist. Und dann haben Sie die propagandistische Begründung im 19. und 20. Jahrhundert gehabt für diese verheerenden Kriege, für das, was eigentlich der Nationalstaat ist, als Erbe des Feudalstaates gegen die Demokratie. Und wir müssen das Wesen dieser falschen Übersetzung suchen, nicht in der Übersetzung, sondern in der Art, wie die Feudalsysteme ihre Ordnung strukturell verstehen. Das ist keine Übersetzungsfrage, sondern das ist die Frage, was der Mensch hören will, weil es in sein Interessenskonzept passt. Das organisiert er auch in seinen Gedankenstrukturen. Und so kommen diese Übersetzungsfehler zustande, weil dahinter eine bestimmte Interessenskonstellation steht. Nämlich die Interessenskonstellation, dass die Vergangenheit über die Zukunft siegen soll, dass das Feudalsystem als Besitzordnung von ewiger Gültigkeit ist. Das ist der zentrale Gedanke, der hinter diesem furchtbaren Satz steht, der Krieg ist der Vater aller Dinge. An der Stelle darf ich auf Hegel hinweisen. Hegel hat in den Frühschriften über die Liebe gesagt, dass Romeo und Julia aus der absoluten Identität, die sie finden müssen, den Streit lernen müssen. Dass der Streit ein wesentliches Element der Liebe ist, weil wir im Streit uns in der liebenden Umarmung vom anderen entfernen, aber trotzdem die Liebe aufrechterhalten wollen. Und dann kommt die Eifersucht und die Intrige und alles das ins Spiel. Aber streiten zu lernen, den Polemos zu lernen, ist der nächste Schritt, den Paare, Eltern zu Kindern, Menschen in demokratischen Gesellschaften zueinander lernen müssen. Richtig streiten können ist also fundamental. Wenn dem Menschen das richtige Streiten genommen wird oder wenn er sich wünscht, dass er nicht mehr streiten muss, dann geht er in eine Falle. Aber die Basis dieses Vertrauens muss sozusagen die Eigenentwicklung oder der Eigensinn sein, dass ich um meine Rechte kämpfe und sie mir nicht automatisch gegeben sind. Das aber ist der Wunsch in der Zurücklehnung des Lebens von und aus der Verantwortung, sollen doch die anderen für mich die Arbeit übernehmen. Und das ist die Basis für jede Vertragsgesellschaft, nämlich für die Grundidee der Gesetze als Geschenk. Ich komme wieder auf den Berg Sinai zurück, wo also das Grundprinzip des pharaonischen Denkens von Moses. Und die kommen aus Ägypten und nehmen so dieses ägyptische Pharaonensystem mit. Und dort sind die Gesetze von Gott Aton geschenkt und sie werden nicht durch den Menschen selbst erfunden. Diesen Grundsatz übernimmt Platon in seiner Konzeption, indem er ständig gegen den Homo-Mensura-Satz von Protagoras vorgeht. Der Mensch ist das Maß seiner Geltungmachung. Nicht der Dinge, sondern seiner Geltungmachung. Gegen diese These, dass der Mensch der Erfinder seiner Gesetze ist. Das ist durchgehend die Auseinandersetzung mit Protagoras und auch die Auseinandersetzung mit seinem Lehrer Sokrates, der auch gesagt hat, dass der Mensch in Athen Gesetze erfindet und dass, wenn die Athener glauben, dass sie sich auf diesen erfundenen Gesetzen ausruhen können, weil sie in der schönsten und besten aller Städte leben, dann machen sie einen großen Fehler. Das ist einer der Zentralsätze aus seiner Verteidigungsrede. Also schon damals hat er dieses Problem erkannt, dass der Bürger zurückfallen kann in die Bequemlichkeit, und wenn er zurückfällt in die Bequemlichkeit, dann verlässt er die Macht seiner Selbstgesetzgebung. Und hier haben wir die Schnittstelle, wo die Selbstgesetzgebung zerstört werden soll, indem Platon den Grundsatz aufstellt, und er ist dann von allen feudalen Systemen immer wieder weiter bis in unsere Zeit transportiert worden, als eine Struktur. Das ist wesentlich, dass wir verstehen, dass die Verfassungsgemeinschaft eine Eigentumsstruktur ist und die Vertragsgesellschaft eine Besitzstruktur. Und in der Eigentumsstruktur muss ich Gesetze selber erfinden. In der Vertragsgesellschaft haben die Besitzer die Enteignung vorgenommen und dann bekommt der Bürger die Gesetze geschenkt. Und zwar immer von einem mysteriösen Gott. Ich zitiere Platon: Dass Gott, Theos, alles und mit Gott zusammen, der Zufall und der rechte Augenblick, Kairos, die menschlichen Verhältnisse insgesamt lenkt. Das ist seine Position und die hat er immer wieder gegen den Protagoras, aber eben auch gegen seinen Lehrer Sokrates aufgestellt. Das war ein Dogma. Protagoras hingegen hat in dem Dialog Protagoras gesagt, so gibt auch das Gemeinwesen als Richtlinien Gesetze ersonnen, Eurematha, also Eureka, ich habe es erfunden, Eurematha von guten Gesetzgebern in alter Zeit, nicht von Göttern. Das sagt ausdrücklich von guten Gesetzgebern in alter Zeit. Und das waren Menschen, die diese Gesetze in einer Schöpfungsdat, in einer künstlichen Anordnung, was Taxis heißt, eine künstliche Anordnung durch die Menschen, erfunden haben und nicht vorgefunden haben. Kremata heißt also Erfinden von Geltungen. Und dieses Erfinden von Geltungen und Geltungen machen ist dieser große Wandel der Begriffe in der griechischen Kultur. Das ist unser strukturelles, existenzielles Erbe, auf das ich Sie hier nochmals aufmerksam machen will. Wo ich jetzt einen Sprung machen möchte mit Ihnen, ist ein Sprung in der Zeit. Ich habe im Eingang schon den Walter Borkenau erwähnt. In diesem Buch mit dem Titel Ende und Anfang, nicht Anfang und Ende, von den Generationen der Hochkulturen und von der Entstehung des Abendlandes handelt dieses Buch. Es ist eine Auseinandersetzung mit all den Kulturtheorien, die es zu dieser Zeit eben gegeben hat, vor allem natürlich in der Zeit Oswald Spengler und dann eben auch Toynbee. Der Untergang Roms, der Untergang des Abendlandes, das schwingt ja in diesem Titel von Oswald Spengler zentral mit. Und da setzt Borkenau an und sagt, nein, es war zwar ein Untergang eines Römerreiches, aber gleichzeitig der Aufstieg in einer Zone von Venedig, Mailand, dann Burgund, die Schweiz und dann auf die andere Seite des Ärmelkanals nach London oder bis nach Mittelengland, wo später die englische demokratische Revolution stattgefunden hat. Borgenau sagt, in dieser Zwischenzone nennt er das, zwischen der untergehenden römischen, antiken, hellenistischen Kultur und der aufstrebenden Kultur der Lombarden, der Burgunder, des Frankenreiches und dann auch Englands. In dieser aufstrebenden Phase hat sich eine Vermischung von Kultur ereignet, in der das Alte übernommen wurde und die Neuen zivilisiert und kultiviert wurden. Zunächst konnten die auch mit der Hochkultur wenig anfangen. Trotzdem hat es in der Grenze, Rom hat ja seine Stadtgrenze mit dem Limes, mit dem Hadrians, Traianswall und so weiter, so weit hinausgeschoben. Rom war so der große äußere Rahmen Europas. Die Stadtentwicklung Europas hat mit Rom begonnen. Und immer dann, wenn Rom eine Stadt gegründet hat, dann wurde dieser kultische Akt vorgenommen. Ein Priester ist hergegangen und hat mit einem Pflug ein Viereck aus der Natur herausgepflügt. Und dieser Akt hieß Kultivieren. Aus diesem Kult, aus dieser kultischen Übernahme heraus, Schneidung aus der Natur, ist die Kolonisation dieser Stadt entstanden. Und Sie sehen da immer wieder dieses Viereck in der römischen Stadtplanung. Dieser Akt von Zivilisation und Kultur hat zu einer Übernahme dessen geführt, was Hochkultur durch eine barbarische Eroberungsgesellschaft. Wir haben Zivilisation aus dem Ende einer Hochkultur geerbt und daraus einen neuen Anfang gemacht. Dieser zentrale Gedanke entdeckt er von Oswald Spengler selber. Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, der ist ja von den Nationalsozialisten dann missbraucht worden, aber übrigens nie in die nationalsozialistische Partei eingetreten und haben die ständig umworben, weil sie seinen Namen haben wollten. Oswald Spengler ist 1936 gestorben und war kein Mitglied der NSDAP, weil er gesagt hat, das sind Idioten, das sind Kulturbanausen, die haben von Kultur keine Ahnung. Und im Ende seiner Auseinandersetzung mit der Kulturentwicklung hat er in einem Text die Erkenntnis transportiert, dass sich Hochkulturen in den niederen Kulturen weiter vererben. Dass es also praktisch diesen Kulturübertritt gibt und dass Kulturen keine geschlossenen Einheiten sind, die entstehen und untergehen. Dass Kulturentwicklung immer diesen Bogen macht. Eine Kultur wird geboren aus einer kreativen Gesetzesschöpfung und wenn sie geboren ist, macht sie diesen Bogen und stirbt am Ende und eine Hochkultur, wenn die einmal gestorben ist, kommt nicht wieder. Und wenn Sie heute nach China schauen oder auch nach Indien, dann sehen Sie, dass eine alte Kultur tatsächlich wiederkommt, allerdings in neuem Gewand und in der eigenartigen Symbiose von alter Kultur, Tradition und Übernahme einer westlichen Technik. Also Oswald Spengler erkennt im Prinzip den Fehler, den er im Text Untergang des Abendlandes geschrieben hat am Ende seines Lebens, indem er sagt, es gibt offensichtlich Kulturtransfer, wo eine alte Kultur ihren kulturellen Schatz an die neue, unkultivierte Eroberergesellschaft weitergibt, an die Germanen. Und wie ist es weitergegeben worden? In den Städten und in den Klöstern. Das heißt also, zwei Zentren hat das neue Abendland gewonnen, als 1453 Konstantinopel an die Türken gefallen ist. Das Oströmische Kaiserreich ist dann verschwunden und die letzten Humanisten sind dann geflüchtet nach Westen, haben die Texte gebracht aus der verschollenen Zeit. Und wir sprechen heute von Renaissance, das heißt von der Wiedergeburt der Antike. Aber es ist auch dieses keine Wiedergeburt von etwas Altem. Jakob Burckhardt, von dem ja dieser Begriff stammt, Buch Die Renaissance Italiens. Im Nachhinein wird dieser Kulturbegriff auf eine Epoche übertragen, die eine Neugeburt war und nicht Renaissance, die Wiedergeburt des Alten. Das ist mir an der Stelle ganz wichtig. Und wenn Sie verstehen, was in Venedig passiert ist, was in Mailand, in Florenz, was in Augsburg und so weiter in diesen Städten passiert ist, dann sehen Sie, dass dort die Stadt als eine Eigentumsordnung sich innerhalb eines feudalen Landes wiedergebildet hat und die Grundstruktur nicht verloren gegangen ist über die gesamte Zeit. Was passiert in dieser neuen Renaissance, es wird der alte Stil auch nachgebaut, die Romanik, dann entsteht die Gotik. Die Gotik entsteht übrigens in Frankreich und nicht in Deutschland, das hat Sedlmayr nachgewiesen. Der Neuanfang aber ist einer, wo die Verfassungsgemeinschaft der Stadt mit der Vertrags- und Besitzgesellschaft des Feudalismus in einer totalen Konfrontation steht. Auf das möchte ich Sie am Schluss aufmerksam machen. Es geht durch unsere Kultur eine unsichtbare Mauer, die wir nicht verstehen. Es ist die Mauer zwischen der souveränen Eigentumsgesellschaft der Demokratie, die eine kreative Schöpfung in der Stadt hervorbringt, und der Vertragsgesellschaft, Besitzgesellschaft, die immer Herrschaftsverträge schreibt. Und so kommt es auch zu diesem fundamentalen Missverständnis, beispielsweise bei Rousseau. Rousseau schreibt also einen Gesellschaftsvertrag. Bei Hobbes zieht sich das weiter. Der Leviathan ist auf der Vertragsidee aufgebaut. Also nochmal zusammenzufassen, wir haben es mit einer unsichtbaren Grenze zwischen der Verfassungsgemeinschaft und der Vertragsgesellschaft zu tun. Und diese Vertragsgesellschaft ist Besitzgesellschaft und im Besitz werden die Bürger immer wieder enteignet und am Ende glauben sie sogar noch an den Nationalstaat und marschieren für einen wahnsinnigen Kaiser in den Ersten Weltkrieg. Das war mein Vortrag heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.